Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 29. Juli 2021. Hier ist ein Basta Berlin Spezial und mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast mit unserem Roadtrip Spezial. Wir sind jetzt schon 3 Tage on the road gewesen, befinden uns gerade an einer Raststätte im schönen Hessen. Wie schön es ist, sehen wir nur links und rechts von der Autobahn. Aber wir haben ja schon einiges erlebt.
Spektakuläre Bilder, spektakuläre Menschen und Tiere. Wir haben eine Menge Spaß und wir wollen Sie daran teilhaben lassen.
Genau, und wir wollen das jetzt so ein bisschen, sagen wir mal tagesaktuell sagen. Montag sind wir nämlich ja in Sachsen gewesen. Wir sind von Berlin nach Sachsen gefahren und erstmal sind wir sehr lange unterwegs gewesen, was, glaube ich, Umleitungen geschuldet gewesen ist, einer Reihe und auch unserem netten Navi.
Die letzten 20 Kilometer haben 1,5 Stunden gedauert, was aber auch daran lag, dass Herr Joppa sich mit dem Navi gestritten hat und meinte, er wüsste es besser. Dann aber am Ende ging es doch in so eine ganz kleine Straße rein und am Ende dieser ganz kleinen Straße, da war er dann, der Pferdehof Scholz.
Richtig. Und was wir da erlebt haben, einen Ausschnitt davon, seht ihr jetzt.
Servus, Firti und Eifer Bibst, wir sind unterwegs. Die Basta Berlin Fahrgemeinschaft hat sich auf den Weg gemacht. Hinter der Kamera Ilona Pfeffer, spontan eingesprungen für unseren Kameramann. Ja, auch wir sind nicht gefeit vor Seuchen oder auch Erkältungskrankheiten. Wir sind bereits in Brandenburg angekommen, am Gaspedal. Marcel Joppa, ich grüße dich.
Wunderschönen guten Tag. Ich achte mal lieber mehr auf die Straße als auf Ilona.
Also, erster Tag heute, unser Basta Berlin Roadshow. Wir freuen uns sehr, bei euch vorbeizuschauen. Und heute machen wir Rast in Sachsen. Und zwar auf dem Pferdehof Scholz. Der Lukas hat uns eingeladen und das wird in der Nähe von Plauen sein. Und da werden wir dann hoffentlich in etwa 2,5-3 Stunden ankommen. Marcel, was versprichst du dir von diesem Tag?
Naja, auf jeden Fall bin ich erstmal auf Lukas gespannt. Spannender Typ, glaube ich, der sehr jung einen Pferdehof mitleitet. Also total interessant. Und zweitens Pferde an sich. Also dich mal auf dem Pferd zu sehen, allein dafür ist die ganze Reise schon wert.
Ja, ich habe viel Erfahrung mit Reiten, bislang nur passiv.
Ja,
oh Gott, nein, ne? Ganz schlimm. Ich schäme mich immer so dermaßen fremd, wenn man immer irgendwelche Altherrenwitze zu hören bekommt im Fernsehen.
Ja, das geht jetzt 5 Tage so.
Ausgezeichnet. Ja, ich werde mich vielleicht mal auf ein Pferd machen. Aber du hast schon Erfahrung mit Pferden. Du hast mir erzählt, was ich danach auf keinen Fall machen darf.
Was war's denn?
Ich brauche eine spezielle Hose dafür.
Ach ja, weil einmal auf dem Pferd und danach am besten die Hose in einen kleinen Gummibeutel, weil das riecht man auch noch Tage später.
Ich habe nur eine Hose dabei.
Toll.
Ja, man riecht sich ja selber nicht. Also, das ist also unsere erste Station. Heute geht's nach Sachsen und wir halten euch auf dem Laufenden, was da alles so passieren wird. Tschüss.
Tschüss. Es ist unglaublich, aber wir sind an unserem ersten Stopp angekommen. Neustadt im Vogtland in Sachsen und zwar auf dem Pferdehof Scholz. Man sieht, glaube ich, viel Natur und wir haben direkt mal ein Käffchen bekommen. Das ist eine Begrüßung, auch einen leckeren Kuchen. Und wir können ja jetzt mal, wenn du, unser Kamerakind Ilona schwenkt uns jetzt mal hinterher, gehen wir doch mal in diese Richtung. Wir sind auch völlig durch wegen Bauarbeiten und Raststätten und allem Möglichen. So, und das hier sind die netten Menschen, die uns nämlich empfangen haben vom Pferdehof Scholz. Erst einmal hallo in die Runde.
Hallo.
Wir werden natürlich uns gleich jeden Einzelnen auch nochmal vornehmen, aber erstmal kommen wir an, trinken ein Käffchen, essen ein Stückchen Kuchen und dann schauen wir mal weiter. Pferde sind ganz außer Atem. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Ich glaub, man hört es. Lukas, wunderschöner Ausblick hier. Wo sind wir?
Wir sind hier auf dem Betzelberg, eigentlich der bekannteste Ausflugsort in Neustadt.
Aha. Und jetzt musst du uns noch mal sagen, fahrt ihr hier auch mit Touristen hin?
Manchmal ja, genau. Mhm. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es touristisch jetzt auch coronatechnisch ein bisschen schwierige Zeiten gab. Erzähl mal.
Sehr schwierige Zeit. Wir durften ja weder Kramse fahren, noch Schlitten fahren, noch Reitunterricht machen. Mhm. Und unsere Hotels, also wir arbeiten auch viel mit Hotels und so weiter in der Umgebung zusammen. Da sind manche schon nicht mehr.
Und du hast mir vorhin auch erzählt, dass es sogar Tränen unter den Kindern gegeben hat.
Oh ja, sehr. Also wo wir gerade zum November-Lockdown, wo wir gesagt haben, wir dürfen jetzt erstmal keinen Reitunterricht machen. Also es war wirklich traurig, die Kinder so zu sehen.
Dabei ist es ja unter freiem Himmel.
Ja, es ist unter freiem Himmel und es ist das Einzigste, die Kinder durften keine Freunde besuchen. Es ist wirklich das Einzigste, was die Kinder noch hatten eigentlich. Den Kontakt zum Pferd, und beim Pferd stecken sie sich tatsächlich nicht an. Na?
Ja, die schnaufen zwar ziemlich viel, aber ich glaube, Corona übertragen sie nicht.
Nee. Also Aerosole haben wir genug, aber passiert nicht, nichts.
Und interessant ist ja, als du dann quasi mit dem Hof in einer Art Lockdown gewesen bist, dann hat dich das dazu ermutigt, auch mal bei einer Demo teilzunehmen?
Ja, tatsächlich, weil ich hatte ja ganz plötzlich Zeit. Also die hatte ich vorher nicht, und ja, dann war ich auch mal auf der Demo mit.
Durfte mal live mit Pferd?
Ohne das. Hätte ich vielleicht mal machen sollen.
Wobei du auch am Anfang mit Landwirten dann auch unterwegs gewesen bist, ne?
Ja, genau. Und Landwirtschaft ist ja auch, ist, denke ich, überall Thema. Sehr viel los. Also viele Landwirte sind an ihre Grenzen zurzeit.
Und jetzt könnt ihr aber quasi wieder, dürft ihr eigentlich wieder alles mit dem Hof, oder gibt es auch noch Begrenzungen?
Es gibt eigentlich zurzeit kaum Begrenzungen. Also ja, wir machen jetzt.
Können alle kommen?
Können alle kommen.
Also alle bitte dann kommen. Wir blenden dann nochmal ein, wohin. Wohin geht's jetzt? Also sagt uns nochmal ganz kurz, wo euer Hof liegt. Wohin geht's dann als nächste Station?
Genau, wir liegen Neustadt, Ortsteil Oberwind. Und ja, im schönen Vogtland natürlich.
Und es ist wirklich schön. Ein paar Bilder zeigen wir noch und dann gucken wir mal, was uns noch erwartet.
Ja, genau.
Das war wirklich ein völlig abgefahrener Tag. Also allein auf diesem riesigen, verschwitzten Pferd zu sitzen, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, Familie Scholz, euer Plumsko werde ich nie vergessen.
Nein, nochmal vielen Dank für die Einladung. Das war richtig klasse. Abends noch mit Grillen ausklingen lassen und tolle Gespräche mit tollen Leuten.
Am nächsten Tag ging es dann weiter. Allerdings haben wir Sachsen nicht ganz verlassen. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp gemacht, und zwar in Grimma.
Warum Grimma?
Weil ich mal gucken wollte, wo die neuen 10.000 Bewohner hergekommen sind. Ich habe es aber erfahren, Eingemeindungen. Der Grund, warum wir nach Grimma gefahren sind, war eigentlich auch, weil wir den Bürgermeister treffen wollten. Es ging um Hochwasser. Welche Erfahrungen hat Grimma? Schließlich wurden die da zweimal innerhalb von 11 Jahren überflutet. Und welche Tipps können Sie jetzt Richtung Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geben?
Ja, und dann sind wir am Dienstag nicht nur in Grimma gewesen, sondern abends eben auch bei denen, die uns eingeladen haben. Eine wirklich tolle Familie, nämlich Familie Frings. Und ja, ich würde sagen, einen Eindruck vom Dienstag, den gibt's jetzt. Einen wunderschönen guten Tag. Die Sonne lacht über Grimma. Wir sind in der sächsischen Kleinmetropole Grimma. Vielen bekannt vielleicht noch durch zwei verheerende Hochwasser, die hier gewesen sind. Und tatsächlich auch ziemlich genau hier standen am historischen Rathaus. Und zwar in der Höhe, in der wir hier auch sind. Wahnsinn.
Ja, es ist eine Muldenstadt. Das heißt nicht, dass es in einer Mulde liegt, sondern der Fluss, der hier fließt, heißt Mulde. Und es liegt in der Mulde, so möchte ich es mal darstellen. Und das Wasser muss wirklich bis ungefähr da unten gestanden haben. Also hier hat man noch gerade so trockenen Fuß gehabt. Zweimal musste man die Stadt also wieder aufbauen. Im Moment sehen wir keine Schäden, aber wir werden gleich noch mit einer Sprecherin der Stadt plaudern. Und dann wird sie uns sagen, welche Schäden es noch gibt und welche Tipps man hat, für die Menschen, die jetzt im Hochwasser gewesen sind.
Mhm.
Wir haben jemanden getroffen.
Ja, in der Tat. Aus Leipzig extra nach Grimma gekommen, um uns hier bei den Nasen auf dem Marktplatz abzufangen. Haben sie geschafft.
Genau, der Markus und sein Vater sind hier und die haben heute Morgen noch ihren Briefkasten geplündert und die haben uns hier drei Dokumente mitgebracht. Und ich muss sagen, also widersprüchlicher kann es kaum sein. Wir haben hier also drei unterschiedliche Flyer, die im Briefkasten lagen. Das eine ist Kliniksterben trotz Pandemie. Also wieso werden eigentlich Kliniken in der Pandemie dicht gemacht? Dann haben wir hier einen Hinweis auf die Demonstration. Querdenkinitiativen stehen hier drauf. Am 1.8. solle man laut diesem Aufruf also nach Berlin kommen. Und hier, das mobile Impfteam ist in Leipzig unterwegs. Es gehen ganz unterschiedliche Bürgerinformationen in Leipzig.
Wunderbar. Ja, ich würde sagen, gleich kommt die Sprecherin. Vielleicht gehen wir derweil noch eine Kleinigkeit essen. Kamerakind Ilona kommt sicherlich auch mit. Und dann melden wir uns gleich mit der Sprecherin wieder und sprechen mit ihr.
Also, nächster Stopp in Grimma. Und ich darf eine Repräsentantin der Stadt begrüßen. Es ist Marleen Sandmann, die Pressesprecherin der Stadt. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Also, Hochwasser ist ja im Moment im aller Munde. Und Hochwasser war leider hier auch ein Riesenthema. Da, wo wir jetzt stehen, war ja zweimal in den letzten 20 Jahren wirklich alles dicht. Beschreiben Sie mal, wie das 2002, 2013 hier in der Stadt gewesen ist.
Also ich selber kann es tatsächlich auch eher nur aus den Erzählungen erzählen, weil ich 2013 zu dem Zeitpunkt, wo es Wasser kam, zwar schon bei der Stadt angestellt war, aber selber gar nicht hier in der Stadt war. Es kam ja von jetzt auf gleich. Mhm. ich habe wie viele andere das dann auch eher anhand der Bilder gesehen, weil wir natürlich als Verwaltung, die eigentlich hier in der Innenstadt angesiedelt ist, auch sofort ausgelagert werden musste. Es stand also wirklich 4, 5, 6 Meter hoch, je nach Stelle, wo man sich in der Stadt befindet. Es war verheerend.
Und das kam ja gleich zweimal innerhalb von 11 Jahren. Was hat das mit der Bevölkerung gemacht?
Es war tatsächlich, man kann sagen, schon dramatisch. Ne? Also nach 2002 muss man jetzt auch, gerade auch im Blick auf die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands, sagen, da war die Solidarität der Helfer unglaublich wichtig für die Bürger. Ne? Also nach 2002 war dieser Aufbau, dieser Aufschwung sehr immens. Und dann war 2012, haben wir hier noch ein großes Fest gefeiert, 10 Jahre danach, haben uns gefreut, dass die Altstadt und ringsherum alles wieder schön aufgebaut wurde und wir alle einigermaßen gut da durchgekommen sind. Und 2013 dann das Hochwasser erneut, was dazu führte, dass hier erstmal eine sehr schwierige Stimmung herrschte. Also viele Bürger fielen erstmal in ein Loch, weil die natürlich sofort wussten, was auf sie zukommt.
Ja.
Ne? Auch da war die Hilfsbereitschaft aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland sehr groß. Mhm. Aber trotzdem war das natürlich emotional wesentlich härter für die Betroffenen vor Ort.
Also Sie haben jetzt, muss man die Zahlen angeschaut, Sie hatten hier 2002 18.000 Einwohner, jetzt haben Sie 28.000, also es sind ja noch welche dazugekommen. Ja. Dann habe ich mir aber gedacht, vielleicht sagt man sich dann auch mal, also wir sind in der Mulde, das kommt auch irgendwann wieder, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe weg. Gab es sowas auch?
Vereinzelt, tatsächlich sehr vereinzelt. Es war ja schon nach 2002 diese sehr umfassende Hochwasserschutzanlage in die Planungen gegangen. Das hat natürlich eine Weile gedauert, bis die dann am Ende auch stand und funktionsfähig war. Aber das war für die Bürger trotzdem ein gewisser Faktor der Sicherheit, ne, der sich denen bot. Viele sind auch sehr eng mit ihrer Heimat natürlich verbunden, mit ihrer Heimatstadt und wollten im Grunde eigentlich nicht weg. Ne?
Grimma aufgeben ist auch keine Option.
Richtig, richtig. Ne? Und der Zuwachs der Bevölkerungszahl kam eher daher, weil wir in einigen Jahren sehr viele Eingemeindungen hatten. Ne? Also das hat jetzt weniger mit enormem Zuwachs an Einwohnern von außerhalb zu tun.
Wie sicher ist man denn jetzt, also wenn wieder Hochwasser kommt?
Also es ist tatsächlich so, durch diese Hochwasserschutzanlage ist die Altstadt geschützt vor dem Hochwasser, wie es 2013 kam. Mhm. Ein Hochwasser wie 2002, was nochmal um einiges heftiger ausfiel, würde drüber gehen. Aber trotzdem wären die Schäden in der Innenstadt nicht so verheerend. Ne? Mhm. Weil natürlich das ganze Schwemmgut nicht in die Stadt oder durch die Stadt durchschießt. Mhm. Das wird ja aufgehalten.
Das gilt natürlich nur, wenn die Anlage auch funktioniert. Nur habe ich gelesen, dass Sie gerade in den vergangenen Tagen Ärger gehabt haben.
Das ist richtig, ja. Wir haben jetzt am Wochenende oder wahrscheinlich am Wochenende, da ist es zumindest aufgefallen, einen Akt der Sabotage, wie auch immer man das nennen möchte, erfahren müssen, feststellen müssen an einem der Tore. Das ist unglaublich ärgerlich, weil der materielle Schaden ist das eine, aber wenn so ein Tor eben aufgrund von Millimeterarbeit nicht zu schließen geht, funktioniert die komplette Anlage nicht. Und das ist einer der tiefsten Punkte, wo das Wasser im Hochwasserfall einfließen würde. Das heißt, 60 Millionen sind damit in den Sand gesetzt, okay, und 3000 Menschen, 800 Gebäude sind damit schutzlos.
Wie schnell kann man das reparieren?
Das sind wir jetzt in der Prüfung. Also wir haben es jetzt erstmal notdürftig behoben, dass es sich erstmal wieder schließen lässt. Allerdings können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch nicht sagen, bevor das nicht geprüft wurde, wie dicht das jetzt wäre, und hoffen, dass die eigentliche Reparatur relativ schnell dann vonstatten gehen kann. Mhm.
Also da ist jetzt die Rede von Sabotage oder Vandalismus? Gibt es Verdächtige?
Da sind wir jetzt noch in der Klärung. Das ist Aufgabe der Polizei, das festzustellen, und wir hoffen einfach, dass der oder die Täter schnellstmöglich gefunden werden. Ja. Und dann auch über das Strafmaß, da kann ich nichts sagen, ne? Aber dass denen vor Augen geführt wird, mit welchen Konsequenzen das im schlimmsten Fall verbunden gewesen wäre. Ne?
Jetzt haben wir also die Situation im Süden von Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Wir sehen ja bloß Aufnahmen von dort und das sieht einfach echt fürchterlich aus. Und wenn man hört, was die Menschen sagen, dann geht das auch zu Herzen. Was würden Sie denn aus Grimma rüberschicken? Also was ist jetzt wichtig für die Menschen dort?
Also zum einen den Mut nicht verlieren. Es wird immer irgendwie weitergehen. Es gibt ganz viele, die helfen wollen, egal ob das jetzt finanziell ist oder wirklich durch Manpower. Ja, am Ende tatsächlich, auch wenn es schwerfällt, den Mut nicht verlieren. Mhm. Ne, es wird wieder aufwärts gehen und vielleicht auch drüber nachdenken, wenn man wieder aufbaut, entweder nicht an dem gleichen Ort wieder aufzubauen, je nachdem, ne, das ist ja dann individuell sehr unterschiedlich, wo das Gebäude dann steht oder stand, oder über einen möglichen Hochwasserschutz nachdenken. Das muss man dann einfach vor Ort entscheiden.
Ich habe noch einen Vorschlag. Sie machen eine Städtepartnerschaft, Grimma und Schuld beispielsweise.
Das könnte man durchaus überlegen.
Sie haben
Erfahrung
damit und man könnte sich austauschen. Wir hätten dann auch mal wieder so eine Ost-West-Komponente, was, glaube ich, auch wichtig ist. Einmal einen Vorschlag, sagen Sie dem Bürgermeister Bescheid.
Das mache ich. Das mache ich.
Frau Sandmann,
vielen Dank.
Pressesprecherin der Stadt Grimma, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, Dankeschön.
Schön ist es.
Ach, Joppa, ist das nicht herrlich?
Herrlich ist es.
Hier können wir bleiben.
Wir könnten bleiben, aber wir müssen heute noch nach Thüringen.
Dann sattel die Pferde.
Stimmt, machen wir. Ich glaube, wir müssen Ilona noch einsammeln und dann ab nach Ottendorf.
So ist es.
Ja, da sind wir. Also wir sind angekommen in Thüringen, wunderschön hier. Und wir sind ja nicht irgendwo, wir wurden ja eingeladen.
Wir sind hier also quasi zwischen Thüringen und Bielefeld. Es ist was ganz Besonderes, diese Melange, die sich hier ergibt. Außerdem haben wir hier einen Gutshof, ein Anwesen, was wir erst noch erkunden müssen. Wir haben schon Billardtische, Tischtennisplatten, Trampoline und mehr gesehen. Aber vor allem haben wir natürlich auch ganz, ganz liebe Gastgeber gesehen.
Ja, und deswegen, wir sind heute Abend zu Gast bei Familie Frings.
Hey!
Hallo! Ja, und ich würde sagen, da unterhalten wir uns mal heute schön. Bis später.
Wir hatten gestern mit dem Lukas gesprochen und der Lukas hat erzählt, er ist zum ersten Mal auf eine Demonstration gegangen und zwar in Leipzig. Und er hat gesagt, naja, die hatten ja einen Tag vorher unseren Betrieb in den Lockdown geschickt. Da hatte ich dann Zeit und habe mir gedacht, so geht's nicht weiter, ich gehe selber auf eine Demonstration. Du warst ja auch 5 Monate in Kurzarbeit, bei Desiree weiß ich nicht genau. Also wie war das bei euch und wie habt ihr diese Zeit wahrgenommen?
Finanziell zum Beispiel habe ich fast keine Einschränkungen gehabt. Also da kann ich jetzt echt nicht sagen, dass es mich irgendwie getroffen hätte, was vielleicht bei vielen wirklich eine Rolle gespielt hat. Emotional hat mich das ganz schön mitgenommen, weil du die ganze Zeit zu Hause hockst und tatsächlich mitkriegst oder das Gefühl hast, mitzukriegen, was gerade um dich herum passiert. Und das wirkt zum Teil dermaßen absurd, dass man immer irgendwo nach einer Hintertür guckt, wo man rauskommen kann und man findet sie nicht. Und ich hatte dementsprechend halt auch viel Zeit, habe ich ja eben schon erwähnt, mich mit den Themen auseinanderzusetzen oder scheinbar auseinanderzusetzen.
Auf der Toilette liegt eine NZZ.
Oh, ja, das habe ich aber als Ausgleich zu den alternativen Medien gewählt, um zumindest ja, da auch von anderer Sicht vielleicht etwas zu erfahren. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir auch schon im Vorgespräch zu diesem Gespräch uns Gedanken gemacht haben, was war eigentlich der Grund, warum wir auch zum Beispiel Basta Berlin geguckt haben. Das ist einfach ein gewisses Ohnmachtsgefühl gewesen. Dass wir mit der Situation, wie sie gerade ist und wie sie vor ein paar Monaten viel extremer war, überhaupt nicht umgehen konnten. Alles, was wir so als Weltbild hatten, das hatte schon Risse, das ist überhaupt keine Frage, ist gelinde gesagt zum Teil zusammengebrochen. Und wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen, beziehungsweise wie wir da einen Ausweg finden.
Was wäre denn eure Hoffnung? Also in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen, damit ihr das Gefühl der Ohnmacht verliert?
Gerne in meinem Kopf. Schwierige Frage. Ein Ohnmachtsgefühl überwinden können heißt ja dann eigentlich in erster Linie auch, es muss irgendetwas geben, was greifbar ist. Und das ist momentan in vielen Bereichen überhaupt nicht gegeben. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich ansetzen soll. Tatsächlich.
Also ich denke, das, was elementar wichtig ist, ist das, was wir heute hier praktizieren, nämlich miteinander reden. Das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir überhaupt so kritisch geworden sind, weil von Anfang an nicht miteinander geredet wurde. Ja? Kritik wurde nicht zugelassen.
Und es wurde auch ganz schnell diese menschliche Ebene verlassen. Das heißt, Menschen wurden schlecht gemacht, wurden beleidigt, diskriminiert und. Da fühlt man sich natürlich auch persönlich angegriffen. Also ich fühlte mich auch beleidigt, ja, wenn von Corona-Leugnern, von Covidioten, wie auch immer gesprochen worden ist, ohne dass man selber die Möglichkeit hatte, an dieser Diskussion überhaupt teilzunehmen, ohne in irgendein Lager gesteckt zu werden. Ja.
Das heißt, über einen geredet wurde,
anstatt miteinander. Dass über einen geredet wurde, genau. Also man hatte ja überhaupt keine Möglichkeit, das zu widerlegen auch. Ja, es kann ja durchaus sein, dass ich ein Idiot bin. Das sollte man aber doch bitte in einem persönlichen Gespräch mit mir feststellen oder eben auch nicht. Ja, und das ist, glaube ich, das, was generell in unserer Gesellschaft komplett schiefläuft, dass eine Diskussion eben nicht stattfindet und dass alles nur noch Floskeln sind. Die Debattenkultur wurde immer angepriesen vor ein paar Jahren, das war auch so ein geflügeltes Wort. Wir brauchen wieder Debatten. Und? Wo sind die?
Nein, ja? Es wurde auch meistens nur mit Erwachsenen geredet, aber diejenigen, die es wirklich im großen Maße auch betroffen haben, ja, sind die Kinder gewesen, die Jugendlichen. Und das wurde völlig außer Acht gelassen. Es wurde immer über den Kopf hinweg entschieden. Entweder man kann es schaffen oder eben nicht. Wer schaffen konnte, war, der Rückhalt hatte in der Familie, aber die vielen oder unzähligen Kinder, egal welche Altersklasse, die keinen familiären Rückhalt hatten, die sind alle durchs Raster gefallen. Und das ist schlimm. Mhm. Auch.
Danke, und damit hast du meine eigene persönliche Eitelkeit mit aufgedeckt. Ein Stück weit stimmt das nämlich, weil wenn ich dann irgendwie mich angegriffen fühle, die es tatsächlich betroffen hat, uns ging es gut. Das muss man wirklich sagen. Also nicht wirklich schlecht. Ja?
Also wenn ihr die letzten 18 Monate auch hier verbracht habt, ist es ein Riesenunterschied zwischen meiner
Lebensqualität,
wo Menschen halt 15 Quadratmeter pro Person maximal zur Verfügung haben und auch keinen Garten haben. Also bei uns auf dem Tempelhofer Feld durfte man nicht grillen. Selbst das durfte man nicht. Die Möglichkeit gab es halt nicht. Also ich glaube, das ist euch bewusst, dass ihr hier in der...
Genau, aber ich habe es jetzt halt anders dargestellt. Deswegen war es gut, dass du das jetzt mal aufgegriffen hast.
Ja. Aber wenn deine Mama gerade sagt, wir müssen ja auch mal die zu Wort kommen lassen, die es halt betrifft. Also ich finde, das war eigentlich genau deine Vorlage. Magst du uns mal erzählen, wie so das für dich gewesen ist? Du kannst auch sagen, für mich war das eigentlich gar nicht so schlimm. Also was denkst du denn darüber?
Also ich hatte eigentlich Glück, weil ich meine, ich habe einen Garten. Ich hatte halt auch Eltern, die zu Hause waren. Aber ich denke auch Leute, die zum Beispiel so Jugendliche, deren Eltern ja zum Beispiel so Schichtarbeiten machen müssen, die hatten halt wirklich ein Problem. Also ich hatte natürlich auch Probleme während der Schulzeit. Und da war ich auch wirklich, da gab es auch Momente, wo ich halt wirklich am Verzweifeln war. Aber ich hatte halt noch Glück gehabt. Also es ist wirklich keine schöne Zeit, das gibt man halt auch zu. Aber ich finde, eigentlich konnte ich mich ganz gut durchboxen.
Wie ist denn das, also ich als jemand, der sehr lange aus der Schule raus ist, wie musste ich mir das denn eigentlich vorstellen? Warst du meistens zu Hause oder gab es auch die Möglichkeit, dann zwischenzeitlich wieder zur Schule zu gehen? Und wie sah das aus?
Also es war am Anfang halt immer so ein Wechselunterricht. Dann war es eine ganz lange Zeit halt zu Hause. Und dann hieß es, man kann mal hingehen. Dann waren wir eine Woche da. Und dann hieß es wieder, ja, könnt ihr jetzt wieder nach Hause gehen. Weil wir konnten uns das halt als Schüler auch alle denken, dass es wahrscheinlich nicht langwidrig ist. Und das war halt wirklich alles so, dann durftest du mal mit Maske, dann ohne. Und das war alles so ein bisschen wirklich verwirrend auch.
Hast du was gelernt? Oder hast du was verlernt und wie ist es mit deinen Mitschülern? Also gibt es da noch ein Klassenziel, was ihr erreichen müsst, oder ist das mittlerweile komplett egal, ob du was
gelernt hast? Also es kommt halt auf die verschiedenen Bereiche an. Man hat also zum Beispiel jetzt so im Umgang halt mit Medien mehr dazugelernt. Aber man hat halt auch gelernt, dass es wichtig ist, wirklich nachzufragen, zu hinterfragen und halt auch generell zu überlegen, macht das wirklich Sinn, dass man jetzt hier so alleine ist, sollte man sich da wirklich nicht denken, dass hier irgendwas falsch ist. Also beispielsweise, ich denke, es gab wirklich Mitschüler, die hatten viel mehr Probleme. Also die hatten natürlich auch die Chance, darauf zurückzugreifen, irgendwie Hilfe sich zu besorgen. Aber es geht halt nicht immer. Und ich finde es halt auch echt mutig, jetzt so ein Beispiel von so Leuten, die halt sich wirklich trauen, da irgendwie sich Hilfe zu holen.
Darf ich da was hinzufügen? Die Zeit war schwierig. Die Tochter musste allein lernen, aber wir haben nicht Corona-konform reagiert und hatten das Haus immer voll mit Jugendlichen und Erwachsenen aller Altersklassen, damit wirklich jeder nicht alleine sein musste. Lerngruppe würde ich jetzt nicht sagen, mal die Freundin, mal der Freund, für uns auch. Und vorgehaltener Hand natürlich.
Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass hier in den Tälern einiges unter vorgehaltener Hand
ist. Wir waren nicht die Einzigen, hast du ganz gut auf den Punkt gebracht.
Auch nicht unsere Hotelier. Da haben wir unseren Schnelltest sofort initiativ vorgelegt und Double Masking betrieben. Und, habt ihr das Gefühl, dass das, also wie hat der Thüringer darauf reagiert oder gerade der hier in eurem Landkreis?
Ganz spannend. Ich denke, ähnlich, wenn man jetzt Jena nehmen würde, würde man sich wahrscheinlich vorkommen wie in Berlin. Ja, da gab es dann militante Befürworter dieser Maßnahmen, die auch militant reagiert haben, wenn man eben solche abgelehnt hat. Hier in den Dörfern ist es eher so, dass man sich denkt, oder dass viele, glaube ich, ich weiß es ja nicht, dass viele Menschen sich denken, ich möchte einfach leben.
Ja, leben und leben lassen.
Leben und leben lassen. Und naja, ist ja nichts Neues. Wir halten, ich glaube, die haben sowieso generell oder viele haben ja ein sehr differenziertes oder beziehungsweise ablehnendes Bild zu unserer Politik. Und die hat das nicht überrascht. Ja, ich glaube, nicht wirklich überrascht, was hier alles passiert ist. Also, oder beziehungsweise haben sich da nicht intensiv mit auseinandergesetzt. Ja.
Ist das eigentlich der Grund? Wir sind durch so viele Dörfer gefahren, wir sehen nie Leute auf den Straßen, weil die einfach im Garten ihr Ding machen? Weiß man nicht.
Also, oder wie nehmt ihr die...
Musste meine Frau fragen. Also ich bin ja auch
wie nehmt ihr die Nachbarschaft wahr?
Also ich würde es auch so sagen, dass jeder hier Haus und Hof hat und jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Das passiert natürlich auch, dass sich so Süppchen kochende Menschen auch zusammenfinden, aber dann meistens hinter geschlossenen Toren. Und deshalb kann es gut sein, dass man hier niemanden sieht. Tatsächlich.
Tja. Ist uns aufgefallen, ne?
Ja. Wart ihr auch mal so richtig Hochinzidenzgebiet, wo ganz Deutschland zu euch geguckt hat?
Absolut.
Ja, direkt die Nachbar. Die Nachbargebiete waren direkt, also wirklich 10 Minuten von ihr entfernt, 400er Inzidenz. Dann hattest du hier mal irgendwie 350 und jetzt haben wir plötzlich nur noch 2,6. Dann eine Woche später 10,3. Also es ist, kannst du auch alles abrufen. Ja. Waren wir auch, aber wir leben noch.
Ja, wir leben. Leben ist vielleicht ein gutes Stichwort. Vielleicht mal in die Zukunft geschaut. Wir haben jetzt erstmal Bundestagswahl, da geht vieles unter. Auch medial haben viele jetzt erstmal nach Westdeutschland aus bestimmten Gründen natürlich geschaut. Aber irgendwann wird das Ganze auch natürlich wieder mehr mit Corona in den Fokus rücken. Aber das Leben darf ja nicht verloren gehen. Wie schaut ihr auf die kommenden Jahre?
Es ist eine unglaubliche Militanz ja auch da. Die Frage ist, ob die weiterhin so tragfähig sein wird. Desto unzufriedener die Bevölkerung wird, und das wird ja vielleicht passieren. Ich finde es völlig faszinierend, dass unsere Wirtschaft das ja scheinbar alles unbeschadet überstanden hat oder eben auch nicht. Ich habe da keinen Überblick. Aber wenn man dann irgendwann mal einen Überblick hat, wie reagieren dann die Menschen? Das ist, denke ich, schon etwas, was da vielleicht auch eine Rolle spielen wird. Auch bei der Betrachtung von Corona, auch bei dem Umgang mit Corona. Ja, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir da, ich zumindest, ein starkes Ohnmachtsgefühl habe, immer noch. Ich habe versucht, mich tatsächlich auch davon so ein bisschen zu verabschieden. Ich habe nicht mehr so viel alternative Medien konsumiert. Ich habe versucht, die Bücher mal wegzulegen, die ich vorher gelesen habe und so weiter und so fort, um mal einfach vielleicht ein anderes Level zu erreichen. Und ich dachte, das bringt dir jetzt auch nicht viel. Ja, du weißt scheinbar recht viel. Hilft dir das jetzt noch, das nächste Buch zu lesen? Aber im Endeffekt wirklich vom Thema weg kommt man nicht. Ne? Deswegen, also ich denke, das wird auch so bleiben.
Das ist ja auch allgegenwärtig, auch bei uns auf Arbeit. Die Kinder müssen trotz dieser niedrigen Inzidenz 2-mal wöchentlich getestet werden. Die Eltern bringen die Kinder mit dem Mundschutz. Wir begegnen den Eltern mit dem Mundschutz, obwohl es theoretisch eigentlich nicht nötig wäre. Wie gesagt, in weiter Ferne sieht man, was auf einen zukommt. Da wird eine Notbetreuung wieder stattfinden, was grausam ist für die Kinder. 3 von 25 sind da. Die Kleinsten, die bleiben, die kommen wieder. Die müssen die anderen Kinder mit dem Finger antippen, um zu gucken, ist das jetzt real? Weil man sich sonst, der Kinder zuliebe, über WhatsApp-Telefonie zum Beispiel in Verbindung gesetzt hat. Also das war wirklich schrecklich.
Ich habe von Heimbereichen gehört, da durften die Kinder halt ihre Eltern nicht mehr besuchen. Ja, man kann davon ausgehen, dass in vielen Heimen ja durchaus traumatisierte Jugendliche sind. Wie wird das auf die gewirkt haben? Deswegen, also eben zu sagen von persönlicher Eitelkeit, stimmt, wir leben hier in so einem Schlaraffenland ein Stück weit. Es betrifft Menschen auf eine ganz andere Art und Weise viel härter als uns.
Ja. Aber nun sitzen wir hier in unseren 30ern oder 40ern und sagen, mein Gott, wie schlimm wird die Zukunft? Na, guck mal, hier sitzt ein 13-jähriges Mädel.
Ja,
das ist eigentlich schlimm.
Natürlich. Natürlich.
Ich kann sagen, egal was passiert, es wird nicht so schlimm, wie wir es uns hier gerade vorstellen.
Das ist richtig.
Das können wir vielleicht auch mal so mitnehmen.
Ja.
Dass Danke. Ich schon glaube, dass wir uns zusammenraufen werden und es wird irgendwann eine Lösung geben. Und ich gehe tatsächlich bis heute davon aus, dass diese Lösung nicht Diktatur, Gesundheitsdiktatur oder was auch immer heißen wird. Und wenn Menschen denken und wenn sie sich auch zusammenschließen und wissen, dass sie auch da sind, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass jetzt sehr viele Menschen wissen, dass sie da sind und wenn es hart auf hart kommt, können wir auch zusammenstehen, dann haben wir vielleicht auch eine Chance, das mehr in die Richtung zu bringen. Wie wir uns das vorstellen.
Und wie du schon sagtest, miteinander reden ist immer besser als übereinander reden.
Ja, absolut spitzenmäßig. Ja. Und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Absolut. Ja, wäre ich sofort dabei. Nur ich habe nicht das Gefühl, als ob die Leute das wirklich wollen.
Familie Frings. Also wirklich eine klasse Familie. Also auch allein, wie sich die Familienmitglieder untereinander verstanden haben, hat mir total imponiert. Es war ein richtig gemütlicher Abend. Also wären wir nicht so müde gewesen, dann wären wir auch sicherlich noch länger geblieben. Richtig toll.
Und Grüße auch an Oskar. Alfred. An Alfred.
An Alfred.
Alfred ist noch kein Mitglied der Familie Frings, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Richtig. So. Ja, und am Mittwoch, da ging es dann weiter. Und dann sind wir quasi unterhalb des Weißwurst-Äquators gelandet. Wir sind nach Bayern gefahren, ins Frankenland genauer gesagt, nach Söderland.
Absolut. Und wir haben mit einem Menschen gesprochen und mit seiner Frau, der wirklich richtig viel zu erzählen hat.
Das stimmt. Zuvor haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp zur Stärkung in Bamberg gemacht. Also erst Bamberg und dann nach Bad Windsheim. Und auch unsere Erlebnisse hier können Sie jetzt sehen. Ja, zack, da sind wir und zwar Tag 3 und wir sind jetzt in Bayern. Wir sind bereits im Frankenland angekommen. Benjamin arbeitet hier sehr konzentriert, obwohl das Essen schon hier steht. Wir sind in Bamberg und lassen es uns erstmal heute Mittag ein bisschen schmecken, bevor es dann weitergeht nach Mittelfranken, wo wir in Bad Windsheim später sind. Aber wir müssen natürlich auch immer wieder das, was wir schon gedreht haben, nach Berlin schicken, damit die Kollegen dort schon fleißig ein bisschen schneiden können. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann nachher aussehen wird. Und jetzt lassen wir es nicht kalt werden und melden uns später.
Tag 3, unser Buster Berlin Roadshow. Jetzt hat es uns ins Fränkische verschlagen. Wir sind in Bad Windsheim und ich habe fast das Gefühl, der Kurpark hier ist so groß wie das ganze Städtchen.
Ja, und hinter uns ist zum Beispiel ein kleiner Irrgarten aus Hecken. Da wollen wir uns gleich auch mal drin tummeln. Aber zuerst wollen wir den begrüßen, der uns eigentlich hier eingeladen hat. Und das ist der Björn. Hallo Björn.
Hallo.
Eigentlich wollte ich euch einfach mal so kennenlernen, weil man sieht euch lachen, man sieht euch rumalbern, ne, und recherchieren, tun und machen und dachte, hey, komm, laden wir diese Leute doch mal ein. Also ich und meine Frau, ich bin nicht ganz alleine. Und bewirten euch doch einfach mal. Ne? Schönes Essen, wir haben einen schönen Park hier und vielleicht können wir gleich im Scheinwerferlicht auch noch ein bisschen Tennis spielen.
Oh je.
Aber ich finde, dass auch du ein ausgesprochen interessanter Gesprächspartner bist, denn du hast wirklich viel erlebt. Also du bist jetzt seit 1,5 Jahren hier im Vereinsheim und kannst das betreiben. Aber der Weg, den du vorher gemacht hast, der ging über Nordrhein-Westfalen, dann warst du in Duisburg, dann warst du in unterschiedlichen Kommunen und ganz merkwürdigen, also was heißt merkwürdig? Nee, nicht merkwürdig.
Außergewöhnlich.
Außergewöhnlich und erwähnenswerten. Erzähl mal kurz, wie das so vonstatten gegangen ist, wie du in Gemeinschaften gelebt hast.
Also das Leben in Gemeinschaft war erstmal erschreckend. Für jemanden, der aus einer sehr geradlinigen Welt kommt, ne? Also Schule, Ausbildung, Arbeit. Und dann kommst du auf einmal in eine Art Rutsche in so eine Gemeinschaft rein, die andere Werte vertritt, als man das so gewohnt ist. Ne? Das heißt auf einmal eine Gemeinwohlökonomie. Alles an Einkommen kommt in eine Kasse.
Also eine Art Kommune-Leben.
Genau. Mhm. Und da muss ich im Kopf erstmal einen Schalter umdrehen, dass du das überhaupt überstehst. Ne? Du gibst dein ganzes Hab und Gut, was du an Einkommen hast, in eine Kasse und musst den anderen Leuten vertrauen, dass sie diese Kasse nicht misshandeln, ausbeuten oder ähnliches. Ist auf jeden Fall ein sehr erschreckender, aber ein sehr befreiender Schritt. Ne? Man entwickelt ein ganz anderes Vertrauen zu Menschen.
Hat das funktioniert? Also ich könnte mir uns beiden in so einer großen Kommune schlecht vorstellen, wenn du morgens aufwachst und sagst, ich brauche Hüttenkäse. So, die anderen vielleicht das nicht wollen. Also, bei euch hat es funktioniert?
Das hat super funktioniert. Also es ist unglaublich. Wir hatten, weiß ich nicht, ein 400 Quadratmeter Gebäude mit mehreren. Ne, und dann aus allen Einnahmen wurden die Zimmer hergerichtet. Das war eine uralte Puppenfabrik. Ne, ein Backsteingebäude mit nichts. Da wurden dann eben durch die Leute, durch Eigenregie, alle Zimmer hergerichtet, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen Gefängniszellen, aber im Endeffekt war es so. Mhm. Es waren, ne, jeder hatte so 10, 20 Quadratmeter und dafür aber luxuriöse Gemeinschaftsräume, eine riesengroße Luxusküche, ne? Und das wurde eben alles gemeinschaftlich genutzt. Mhm. Nach, ne, mit bestimmten Regeln natürlich. Ne?
Also einem geht das Handy kaputt, jetzt will er ein neues haben, dann muss man das dann ausdiskutieren, macht das wahrscheinlich dann in der Gruppe. Also Geld kann ja ein Streitthema sein, aber war es jetzt das entscheidende Streitthema oder welche Streitthemen kommen da, oder Diskussionsthemen kommen da auf?
Also Geld war immer ein Streitthema. Ne? Also wenn irgendeine größere Anschaffung war, klar, da muss man das in einem Konsensverfahren, ne, bearbeiten, und wenn alle damit einverstanden sind, dann wird das eben beschlossen, okay, du kriegst dein Handy für 600 Euro.
Alle? Alle einverstanden?
Alle. Wenn einer also sagt, es war, nö, ist nicht? Komplette Basisdemokratie mit Konsens voll. Also keine Diskussion. Hm. Aber so einen Konsens zu finden, ist ja immer ein Prozess. Ne? Wenn du Pech hast, dauert dieser Prozess ein paar Wochen, Monate. Das kann schon mal vorkommen. Ne? Also es gibt auch andere Kommunen oder ähnliche Bilder von Gemeinschaft, die sagen Konsens minus eins. Ne? Wenn einer dagegen ist, dann du zählst nicht. Mhm. Ne? Gibt es eben auch. Wir hatten eben kompletten Konsens, und wenn alle dafür waren, war es machbar, und wenn nicht, dann eben nicht.
Hm. Gab es da eine gewisse politische Ausrichtung in der Kommune, wo du warst, oder waren das Leute aus aller Weltanschaulichungen, die es so gibt?
Also es war ein recht bunter Haufen, muss man sagen. Aber so im Groben würde ich sagen, also Schublade auf, ne, Hippie rein und Schublade wieder zu. Mhm. Also es war schon recht linksorientiert und so autonom wie nur möglich, aber nie im extremen Bereich. Ne. Es war immer so was Gesundes, ein vernünftiges Miteinander, wie Ganze sagen würde, Menschheitsfamilie. Ne. Und man hat versucht, mit jedem irgendwie klarzukommen und auf jedem einzugehen, damit sich niemand benachteiligt oder abgewertet fühlt. Und gab es auch Seminare, ne, gewaltfreie Kommunikation. Habe ich nie mitgemacht, aber ein spannendes Thema.
Du bist dann da etwas über ein Jahr geblieben, hast dann da auch deine Frau kennengelernt, ihr habt euch verliebt und seid dann zusammen weitergezogen. Warum seid ihr rausgegangen?
Jetzt wird es natürlich schwierig, wenn ich das sage, weil ein Parteiinteresse natürlich damit leicht konfrontiert. Kollidiert, wollte ich sagen. Das Diskutieren über die kleinsten Entscheidungen, wo sich irgendjemand betroffen fühlt, ist, also war für mich dann irgendwann so der Punkt, kann ich nicht mehr. Ich kann nicht über jede Kleinigkeit Tage oder Wochen reden, diskutieren und versuchen, den anderen zu überzeugen, das muss jetzt passieren. Ne, und wenn der andere dann sagt, nee, will ich nicht, dann muss ich wenn ich das will, dann muss ich weiter diskutieren und versuchen, ne, ihn zu überzeugen. Und wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht. Und irgendwann ist dann die Luft raus. Das ist unglaublich anstrengend.
Das glaube ich. Mhm. Wir hatten schon darüber gesprochen, du bist dann ja weitergezogen. Und interessant fand ich eigentlich, du hast ja aber generell Kontakt auch anfangs zu der linken Szene nicht verloren. Du hast ja auch immer mit sehr linken Menschen zu tun gehabt.
Und du hast sogar Kontakt gehabt oder noch immer zu dem, was man immer so unter dem Begriff Antifa kennt. Erklär uns doch mal, was damit eigentlich aus deiner Sicht gemeint ist, wenn man diesen Begriff Antifa verwendet.
Also bei Antifa muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden zwischen dem gesunden Menschenverstand, ob man Faschismus befürwortet oder dagegen ist. Mhm. Ne? Also meine Mutter ist Antifa. Ne? Weil, oder mein Großvater, der genau diesen Schwachsinn schon miterlebt hat. Und dann gibt es eben, nennen wir es mal, eine Bewegung, eine Organisation, die sich Antifa nennt, die auf der Straße ist, die Aktionen macht, ne? Gegen Parteien, gegen was auch immer für, sagen wir mal, eine NPD zum Beispiel, geht vor ein Flüchtlingsheim und will dort Wahlkampf betreiben. Da frage ich mich erstmal, warum vor einem für Flüchtlingsheim? Das können sie auch auf dem Marktplatz machen. Wurde aber genehmigt, ist dann so. Ja, und was macht dann ein gescheiter Antifant, wie man sie also gerne nennt?
Ist das schon abwertend, wenn man Antifant sagt? Jetzt würde man eigentlich Antifaschist sagen.
Genau, abwertend würde ich das nicht bezeichnen. Ich finde das eigentlich putzig. Also ich weiß, dass die, dass aus rechts das als abwertender Spruch kommt, als abwertende, ne, so,
halt.
Du Antifant, ne, dich kann ich nicht ernst nehmen. Ich finde es eher lustig. von daher würde ich das auch eher positiv benutzen. Aber vernünftige Antifaschisten von der Antifa würden jetzt einfach sagen, komm, wir nehmen uns ein paar Busse, laden die ganzen Flüchtlinge ein und gehen mit denen in einen Freizeitpark und machen einen schönen Tag. Mhm. Ne? Das ist so eine, wo ich die Antifa sehe, in solchen Aktionen. Ne? Dann kann die komische Partei da ihre Werbung machen vor einem leeren Flüchtlingsheim, interessiert kein Schwein mehr und alles ist gut, jeder hatte seinen Spaß.
Du hast dich ja auch, oder beziehungsweise die Kontakte liefen ja auch lange ganz gut, bis dann Corona kam. Du hast vorher dich auch in der Linkspartei so ein bisschen engagiert, auch bei der Partei, die Partei, dazu kommen wir vielleicht noch, auch zu der Partei, wo du dich aktuell engagierst, aber das Verhältnis zu Antifa-Anhängern ist ja jetzt nicht mehr so das Beste.
Ja. Also mein Problem ist, dass die Antifa, nee, anders. Die Antifa hat sich von meinem Gefühl her aus dem Punk heraus entwickelt. Ne? Aus dem, ja, bunte Haare tragen, Rebell gegen Staat und ne, was der Staat sagt, ist immer falsch. Und da müssen wir gegen rebellieren. Da ist, hat auch die Antifa große, also ne, da kommt das her. Und dass jetzt die Antifa sich als Steigbügelhalter, als Mitläufer, als Befürworter von allen möglichen Maßnahmen, die der Staat diktiert, ne, die unterstützt. Das hat bei mir irgendwie nie geklappt im Kopf. Und da bin ich halt auch ins Gespräch mit manchen von gegangen, aus meiner Vergangenheit, und wurde, ohne dass sie auf Argumente eingegangen sind, ne, direkt als Nazi, Verschwörungstheoretiker und Schwurbler und Covidiot und irgendwie sowas bezeichnet. Da sind auch ein paar Bekanntschaften, also Freundschaften sind nicht zerbrochen, aber viele Bekanntschaften. Mhm. Und zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, Hefel, ist auch ein Urpunker. Also ne, arbeitet im medizinischen Bereich, aber ist sowas von links, dass er aus jeder Tribüne runterfallen wurde, von jeder Tribüne. Und der gibt mir immer Konter. Also der versucht noch mit mir vernünftig zu diskutieren und kommt mit Argumenten, mit Informationen, die ich teilweise auch noch gar nicht hatte. Und gut, er ist ein bisschen sauer auf mich, aber es funktioniert. Ne? Also man ist immer noch, ich weiß genau, wenn ich den morgen mal wieder, wenn ich 500 Kilometer nach Norden fahren würde, würde ich mich mit dem an den Tisch setzen, wir können ein Bierchen trinken und alles ist gut. Mhm. Ja, also es gibt es auch noch. Aber eben auch die, wo es nicht klappt.
Generell ist Diskutieren sowieso immer gut.
Ja,
stimmt.
Nun bist du ja Basta Berlin-Zuschauer und deswegen gehe ich mal davon aus, dass du maßnahmenkritisch bist. Wie hast du denn die letzten anderthalb Jahre? Wie hast du denn die letzten anderthalb Jahre so erlebt und wo war der Punkt, wo du gesagt hast, also jetzt will ich mit den Maßnahmen nicht mehr mitgehen oder die sehe ich besonders kritisch? Also gab es da bei dir einen Auslöser oder war es ein Prozess?
Also es gab diesen einen Moment, wo ich dachte, ich spinne doch. Das war, also ich bin auch ein Tagesschau-Zuschauer. Ne? Ich gucke mir die Tagesschau an, 8 Uhr, Viertel nach 8, gutes Ding. Um mir einen Überblick zu verschaffen. Und wenn dann auf einmal 2-3 Tage hintereinander die Tagesschau nur noch über das eine Thema redet, ne, es gibt keine Auslandsreporte mehr, nichts, was innerpolitisch ist, sondern nur noch Covid-19, Corona, whatever, da dachte ich mir, hallo, Moment, da stimmt doch was nicht. Und dann habe ich eben versucht, weiter zu recherchieren, ne, für mich, wo gibt es andere Quellen, was ist denn hier gerade los, was hat es mit diesem tödlichen Virus auf sich? Da gab es eben so viele Informationen. Man muss ja bedenken, wir sind in einem Informationszeitalter. Das ist für viele Menschen noch ein absolutes Neuland. Das verstehen sie noch nicht. Dass alle Informationen, die man braucht, im Internet zur Verfügung stehen. Man muss jetzt nur die Zeit und Energie aufwenden, die richtigen rauszufiltern. Ne? Also nicht die richtigen, die einem gerade passen, sondern die am plausibelsten sind. Und so bin ich auch übrigens zu euch gekommen, nach und nach. Und wie war die Frage?
Ob es für dich so einen Moment gab, wo du gesagt hast, also jetzt glaube ich das hier nicht mehr, jetzt bin ich mal sehr, sehr skeptisch, oder war es ein Prozess? Also Tagesschau hast du schon gesagt.
Okay. Es war ein Prozess, auf jeden Fall. Das ging nicht von einem auf einmal. Ne? Das war eben dieses, da passiert irgendwas, weil ich nicht verstehe, hole Informationen, die ich auch nicht verstehe. Und dann finde ich eben Leute, die diese Informationen in eine gewisse Bahn lenken, dass ich sie verstehen kann. Und der Moment, wo es anfing, dass es beleidigend wurde, wenn jemand anderes, Mediziner, Virologen, was auch immer, irgendwas anderes behauptet haben, als durch die Presse geht, als das beleidigend wurde, ne? Von wegen, ihr seid, weiß ich nicht, was für auch immer für Vollidioten. Da war ganz klar, nee, hier könnt mich am Arsch lecken, hier stimmt was nicht. Will ich nicht, mache ich nicht, bin ich dabei.
Bad Windsheim wird mir in besonderer Erinnerung bleiben, nicht nur wegen Björn und seiner Frau, die uns wirklich toll bewirtet haben und wir tolle Gespräche geführt haben, sondern auch, weil der ADAC am nächsten Tag, am Donnerstag, also heute gekommen
ist. Darum habe ich mich heute auch als gelber Engel verkleidet. Ich habe ja gar keine Fahrerlaubnis. Wenn ich eine hätte, wäre ich aber auch in einem Automobilclub. Ich habe mir sagen lassen, es gibt mehr als einen, aber der eine, der hat uns ganz schön aus der Scheiße geholt. Das muss man so sagen. War echt eine coole Sache.
Und für teuer Geld eine neue Batterie verkauft.
Ich habe nur noch eine da.
Wahrscheinlich. Ja, und wie man sieht, wir sind ja jetzt auf der Raststätte. Das heißt, heute geht es noch für uns weiter nach Hannover. Da besuchen wir Tim. Und morgen machen wir dann ja noch eine Bötchentour. Aber vielleicht so ein kleines Zwischenfazit?
Sensationell. Also erstens, Deutschland hat unglaublich viel zu bieten.
Ja.
Gerade auch, wenn man von den Hauptverkehrswegen weggeht und dann durch gepflasterte Straßen fährt und Dörfer wie in Thüringen. Also das hat mich echt umgehauen, wie schön diese Ecke in Thüringen gewesen ist. Das war für mich das Beste bislang.
Also Deutschland ist einfach ein schönes Land. Viele Bundesländer haben wir bereits bereist. Und auch, was mir total imponiert hat, sind die wirklich verschiedenen Charaktere gewesen, die wir auf der Reise erlebt haben. Und auch die verschiedenen Corona-Hygienemaßnahmen von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich.
Und die flexible Einhaltung dieser Maßnahmen.
Auch das stimmt. Wir werden nächste Woche jeden Wochentag, jeden Werktag ein Video einstellen bei YouTube, wo es dann um das spezielle Bundesland geht, wo wir gewesen sind, also auch chronologisch dann. Da können Sie also gespannt sein und wir hoffen, wir haben Ihnen am Basta-Donnerstag dann wenigstens so einen kleinen Zwischenstand dann schon mal geben können, wie denn die Woche bisher gelaufen ist.
Klasse. Wir freuen uns, wenn Sie sich freuen. Bis bald.
Ja, willst du nicht noch deinen Namen sagen? Das machen
mein
wir doch
Name am Ende. Mein Name ist Marcel Joppa.
Und mein Name ist Benjamin Gäube. Tschüss und bis dann.